Das war auch am Anfang der Deal von meiner Mutter und mir. Ich musste jede Abteilung durchmachen. Ich war nicht die Tochter von. Ich habe meine Versandpakete selber gepackt. Das war auch immer mein schlimmster Albtraum, dass jemand sagen könnte, Clara, du lässt andere für dich arbeiten, weil du bist die Tochter von. Ich glaube eher, wir brauchen ein bisschen Anpackmentalität im Moment. Wir sollten wieder so ein bisschen so, dass dieser, ich sage immer, ich verstehe nicht, warum die Unternehmer sich noch nicht auf die Straße geklebt haben. Also diese paar Klimakleber, die es da gab, ja, die haben hier ganz Deutschland, die waren in jeder Presse, die waren überall drin. Aber der Großteil Deutschlands, diese Mittelklasse, die Lust hat zu arbeiten, die was für ihr Land tun will, die sich daran erfreuen, in einem wirtschaftlich starken Land zu leben. Ich frage mich manchmal, wo die alle hin sind. Also ich finde, A, gibt es ein Geben und ein Nehmen und diese Einstellung im Moment, ich möchte nach Bali reisen und ich möchte das alles machen, ich möchte also das Leben leben, ich möchte am Wochenende einen Wein trinken gehen, mir soll es finanziell gut gehen, aber eigentlich nur, damit ich in den Urlaub fahren kann und ich bin überhaupt nicht gewollt, was dafür zu tun, die, weiß ich nicht, ich kann die einfach nicht nachvollziehen, ich verstehe sie nicht.
Das ist der Immobilieros-Podcast von ImmoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Ich verstehe nicht, warum Leute keinen Bock haben zu arbeiten. Clara Hundenberg ist eine Unternehmerin der Zukunft. Gemeinsam mit ihrer Mutter Heike leitet sie das Familienunternehmen Hundenberg, zu dem eine Manufaktur für Kettelei und ein Großhandel mit Bodenbelegen gehört. Doppelt so viel habe sie gearbeitet. Eine Horrorvorstellung sei es für sie gewesen, wenn Kunden gedacht hätten, dass sie nur wegen ihrer Mutter nun auch Chefin sei. Clara hält ein flammendes Plädoyer für das Handwerk und wundert sich über dessen schlechtes Image in Deutschland. Wir sprechen über Sondermaße, Digitalisierung und wie Kommunikation in einem Team klappt, in dem Menschen aus 11 Ländern arbeiten. Wie schon im Intro gehört. Clara Hundenberg hat eine sehr klare Meinung. Zur Vier-Tage-Woche auch. Social Media habe dazu beigetragen, dass viele denken, dass es ganz normal ist, auf Bali Homeoffice zu machen. Und so lautet einer ihrer Sätze, ich bin dagegen, dass die Menschen 4 Tage arbeiten und 5 Tage bezahlt werden. Das entspricht nicht dem Prinzip. Hier geht es mal nicht nur um Häuser, sondern um Werte in einer Gesellschaft. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt rein in den Podcast mit Clara. Immobilieros Podcast. In Düsseldorf, wie immer, als erstes der Dank an die Textschwestern, dass ich hier wieder meinen Podcast machen darf. Und mir gegenüber sitzt Clara Hundenberg. Hallo Clara.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Ich verfolge dich ja schon eine Weile. Du hattest ja gerade so im Jahr 2024, warst du ja in vielen großen Medien immer mit sehr expliziten Aussagen. Deshalb habe ich gedacht, wir machen einfach mal einen Podcast zusammen. Freue mich sehr, dass es geklappt hat. Dann fange ich auch gleich mal an zu nerven.
Gerne.
Was nervt dich denn mehr, die Debatte um Migration oder um Work-Life-Balance?
Also ich finde es schwer, die beiden miteinander zu vergleichen. Wenn wir aber von Nerven reden, ich würde sagen, man kann es erwarten, es ist die Work-Life-Balance. Aber ich finde, es sind auch zwei, also ich würde an beide Themen anders herangehen. Die Work-Life-Balance, das ist ja eigentlich eher ein Gefühl. Jeder Mensch hat eine andere Work-Life-Balance, ein anderes Stresslevel. Die einen können super gut 12 Stunden durcharbeiten und fühlen sich erfüllt, wenn sie abends irgendwie noch ihre Geschäfte abgewickelt haben und gehen total drin auf. Und andere Leute brauchen um 13 Uhr ihren Cut und möchten von der Arbeit nichts mehr hören. Ich finde einfach, da wird viel zu viel Wert drauf gelegt, dass es sozusagen eine Lösung für alle gibt. Es müsste eigentlich viel mehr um individuelle Lösungen gehen in verschiedenen Bereichen. Ich meine, wir haben so viele verschiedene Jobs und Bereiche. Das Hauptproblem sehe ich darin, dass die Leute nicht in den richtigen Bereichen sitzen. Also, dass ein Verkäufer in der Buchhaltung sitzt oder andersrum. Wenn jeder das finden würde, indem er aufgeht, indem er Spaß hat, gäbe es meiner Meinung nach keine Diskussion darüber. Und das ist so ein bisschen diese Faulheit des Menschen im Moment, sich einfach damit zufrieden zu geben und keine Wissbegierde mehr zu haben, das nervt mich enorm. Und bei der Migration muss ich sagen, ich finde, das ist einfach eine tiefgründigere Diskussion. Also es geht um Menschenleben, um die wir sprechen oder sprechen sollten. Es ist halt nicht mehr nur die Empfindlichkeiten des einen und des anderen. Und da nervt mich eigentlich nur, dass es keine wirklichen Lösungen gibt. Es wird immer nur über die Problematik geredet, gerade auch jetzt mit dem Wahlkampf. Und in jedem Thema geht es immer nur, was haben wir für Probleme mit der Migration. Aber es kommt nie ein konkreter Lösungsvorschlag und es geht auch nie in die Umsetzung. Das ist das, was mich an dem Thema nervt, aber das Thema an sich finde ich doch sehr wichtig.
So, jetzt wissen alle, warum ich dich unbedingt im Podcast haben wollte. Sehr, sehr, sehr schön. So, dann jetzt gleich nochmal das zweite Nervthema. Handwerk in Deutschland. Ja, also gefühlt möchte ja jeder Manager werden, auch ja. Die Jugendlichen. Handwerk hat ja irgendwie ein schlechtes Image, obwohl es ja was super Ehrenwertes ist.
Auf jeden Fall.
Findest du das doof, dass das so schlecht wegkommt? Dass das Image, nimmst du das auch so wahr?
Komplett, total. Also ich muss sagen, wenn ich an mich zurückdenke, ich habe früher auch immer zu meiner Mutter gesagt, ich will Manager werden. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, aber was ist denn ein Manager, Clara? Also ein Kioskbesitzer kann auch ein Manager sein. Ein Handwerker, der eine Firma besitzt, ist ja auch irgendwie ein Manager. Ne? Und ich konnte das nie definieren, weil für mich war das irgendwie so dieses, jeder wollte das werden und alle wollten das machen. Und dann war es aber so, dieser Wunsch, in die Firma zu gehen, war für mich natürlich enorm damit verbunden, weil wir ja, man managt da ja. Also für mich war dann das Wort Manager eigentlich, du organisierst etwas. So, und das habe ich aber gar nicht gegriffen bekommen. Und jetzt in dem Beruf, in dem ich bin, fühle ich mich total erfüllt, weil auch das Handwerk eigentlich gar nicht so viel anderes ist. Also man definiert das immer mit diesem Bürojob und ich sitze am Computer den ganzen Tag und ich organisiere Sachen. Aber wenn man das jetzt aufs Handwerk sieht, deswegen finde ich es schade, dass es so einen schlechten Ruf hat. Man macht das ja auch. Man plant seine Baustellen, man organisiert sein Material, man organisiert seine Mitarbeiter. Also man arbeitet natürlich auch mit seinen eigenen Händen, man erschafft Sachen. Aber man muss ja trotzdem mit der Zeit gehen. Man muss innovativ sein, man muss sich angucken, was gibt es für Neuheiten auf dem Markt, was gibt es für neue Produkte. Also an sich beschäftigt man sich mit ganz, ganz vielen Sachen, genauso wie jemand, der den ganzen Tag am Büro sitzt, nur dass man noch zusätzlich mit seinen eigenen Händen was erschaffen kann, kreativ sein kann, jeden Tag was Neues hat, neue Baustellen haben kann, man kann sich mit einbringen. Und ich finde es sehr schade, dass das Handwerk diesen schlechten Ruf hat, weil auch wenn man jetzt mal, ich gucke ja auch gerne mal nach hinten, nicht wie alle immer sagen, nur nach vorne, wie sind wir denn so wirtschaftsmächtig geworden? Also eigentlich das ganze Grundgerüst des Deutschlands, außer die Automobilindustrie, basiert ja auf dem Handwerk. Und auch wenn wir ins Ausland gucken, hat es so einen starken Ruf. Und dann denke ich mir, es ist doch so schade, dass dieses Auswärtsimage des deutschen Handwerks hat richtig was zu bedeutet, dass das in Deutschland so komplett verloren gegangen ist.
So, jetzt wollen wir aber erstmal alle so ein bisschen aufklären, was du managst. So, Frauen reden eigentlich nicht über das Alter, aber du bist Anfang 30,
richtig? 32, das ist okay.
Okay, du hast damit kein Problem. Du managst die Heike Hundenberg GmbH, das ja. ist das Unternehmen, das deine Mama ins Leben gerufen hat, mit nur 23 Jahren, richtig?
Ja, das ist richtig.
Das Unternehmen ist eine Kettelei, beschäftigt euch mit Bodenbelegen, sag mal ein bisschen, ja. Was genau macht ihr, wie groß ist das Team?
Also der Ursprung sind so gesehen zwei Firmen, weil ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man die Firmengeschichte meiner Mutter außen vor lässt. Und zwar war mein Großvater früher Handelsvertreter, deswegen auch seit über 70 Jahren gibt es uns in Düsseldorf und hat quasi diese Großhandelssparte damals gegründet. Also früher war das ja noch einfach. Es gab ja nur vier verschiedene Teppiche und jeder hat genommen, was er bekommen hat. Ne? Und zwei, drei Sachen für Kleber und Bauchemie. Auf jeden Fall hatte er dann ein Abhollager in Düsseldorf. Das hieß damals noch Hans Hundenberg GmbH. Und war da schon selbstständig von ganz früh an. Und meine Mutter wollte dann damals, so wie ich, in die Firma rein. Aber die Zeiten waren ja auch noch ein bisschen anders. Und mein Opa hat gesagt, nee, du nicht. Also eher gesagt, keine Frau und auch keiner aus der Familie. Aber hat trotzdem immer schon von früh auf meine Mutter total unterstützt in allem, was sie gemacht hat. Sie hat dann erst eine Ausbildung woanders gemacht und hat immer wieder ein bisschen angeklopft. Und dann hat sie halt gesagt, naja, wenn du mich nicht willst, dann mache ich es halt selber. Und hat gesagt, sie macht sich mit einer Kettelei selbstständig. Also eine Kettelei ist eigentlich ein Teppich, der jetzt abgepasst ist, zum Beispiel, was die meisten Leute unterm Esstisch haben oder unter der Couch. Und dann diese Umrandung, die um den Teppich, um diese Schnittkante rumläuft.
Ne?
Genau. Wenn man das kettelt, dann ist es ein dünnes Garn, was drumherum gesponnen wird. Und das war der Ursprung des Ganzen. Dann hat sie sich in den Räumlichkeiten von meinem Großvater mit ihrer eigenen Firma selbstständig gemacht, hat ihm brav Miete gezahlt, also wirklich komplett getrennt. Und nach ein paar Jahren hat meine Oma dann auch noch ins Gebäude geholt. Also mein Opa hatte dann alle aus der Familie zu Hause in der Firma sitzen. Und hat dann nach ein paar Jahren, als mein Opa schwer krank war, seine Anteile abgekauft und hat also seine Firma aufgekauft und hat die quasi in ihre Firma fusioniert. Deswegen läuft heute alles unter der Heike Hundenberg GmbH und sie war damals 23, als sie sich selbstständig gemacht hat. Und der Ursprung mit dem Großhandel liegt aber schon fast 70 Jahre zurück. Daher so ein bisschen diese zweite oder dritte Generation. Es kommt drauf an, was man gerne hört. Aber und jetzt heutzutage haben wir halt den Großhandel in Düsseldorf. Also wir beliefern die Handwerker und sind in dem B2B-Geschäft, arbeiten mit Architekten zusammen und haben einen Parkett-Showroom, der zugehörig ist zu dem Großhandel. Der läuft unter dem Namen Das Parkett in Düsseldorf. Da gehen wir auch aktiv quasi mit Handwerkerkunden, mit denen wir zusammenarbeiten, bedienen wir den Endkunden, der sein Privathaus renovieren möchte. Und wir sind mittlerweile Manufaktur, das ist die Kettlei, wo wir mittlerweile uns natürlich weiterentwickelt haben. Und jetzt machen wir auch Ledereinfassungen um die Teppiche herum. Wir haben uns spezialisiert auf das Sondermaß. Also wenn jemand einen ovalen Teppich haben möchte oder nach einer Schablone zugeschnitten oder die Übergröße. Ich glaube, der größte Teppich, den wir hatten, war 30 mal 4 oder 5 Meter. Und da haben wir uns darauf spezialisiert, in dem Fall der Problemlöser zu sein. Da arbeiten wir sehr stark mit der Industrie zusammen. Da arbeiten wir aber auch mit bestimmten Architekten, Hotelgruppen zusammen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Konstrukt der Firma. Und jetzt im Moment haben wir es auch noch aufgeteilt, weil wir ja noch beide gleichzeitig da sind und ich kümmere mich mehr um den Großhandel und meine Mutter ein bisschen mehr um die Manufaktur.
Ah, okay, also das ist die Arbeitsteilung. Wie klappt das so in der Zwei-Generationen-Welt mit euch beiden?
Also die Anfangsschwierigkeiten haben wir überstanden. Nein, also ich glaube, das Mutter-Tochter-Gespann ist immer noch mal ein bisschen was Exklusiveres als andere Gespanne. Aber wir hatten unsere Reibereien, die hat natürlich auch irgendwie jeder am Anfang, glaube ich. Und ich habe das schon mal gesagt, das ist so ein bisschen gewesen. Ich mit damals 25, 26, habe mich natürlich eigentlich von meiner Mutter abgekoppelt. Und auf einmal war ich aber wieder in ihrer vollen Kontrolle. Also wenn ich mittags zum Arzt wollte oder mal krank feiern wollte, ging das ja nicht, weil die Chefin hat mich zwar in Ruhe gelassen, aber meine Mutter hat ja gedacht, ich wäre schwer krank und wollte kontrollieren. Und das hat natürlich hier und da zu gewissen Reibereien geführt, aber an sich mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Ich glaube, gewisse Diskrepanzen sind ganz normal und haben beide die gleiche Vision für die Firma und das läuft gut.
Wie groß ist euer Team?
Wir haben 22 Festangestellte und drei studentische Aushilfen, die uns in der Manufaktur helfen.
Okay. Sind so Spezialdinge, wie du gerade gesagt hast, so Ledereinfassung oder Oval, ist das ein Mittel, um zu überleben? Weil ich meine, wir gucken jetzt mal, also wie die ganzen Versandhändler alle so heißen, man kann ja quasi fast alles irgendwo bestellen.
Ja, das stimmt. Also wir legen jetzt, wenn wir es jetzt auf den ersten Teil der Frage beziehen, auf jeden Fall. Ich meine, dadurch, dass wir viel im Objektgeschäft da tätig sind, die bestellen nicht so viel online. Ne? Wie gesagt, da sind wir mal bei dem Lobbyteppich, der ist dann 16 mal 2 Meter. Oder es wird generell schon der Teppich vom Hersteller in einem Sonderdesign gefertigt. Das heißt, das kann die Online-Welt so nicht bieten. Aber da unterstützen wir die Industrie, die auch viel selber macht, natürlich genau für diese Fälle. Wir fahren jetzt, nächste Woche muss unser Mitarbeiter mit dem Auto nach München fahren, weil wir eine mobile Kettlemaschine haben und vor Ort dann nicht die ganzen Möbel von den Teppichen geräumt werden sollen, sondern dann wird quasi drumherum gekettelt, während alles noch in dem Raum steht.
Okay.
So, also und in solchen Sachen versuchen wir halt für die Leute da zu sein. Wir machen auch Projektentwicklungen mit, also wir stellen uns sehr früh mit rein. Theoretisch kann man den Gardinenstoff um den Teppich rum machen. Also wir versuchen auch Projekte mitzuentwickeln, gerade in der Hotellerie, machen Friemelarbeiten, wenn jemand unbedingt dieses eine Band haben möchte, versuchen wir das möglich zu machen, um einfach auch diese ganze kreative Freiheit, die gerade in der Hotellerie ja auch eine große Rolle spielt, darzustellen.
Und ihr seid deutschlandweit unterwegs, oder?
Ja, hauptsächlich deutschlandweit, aber wir agieren auch europaweit. Wir machen zum Beispiel für die komplett ganz Europa Polorei Floren Stores die Teppiche machen wir. Und dann liegen die Bahnware liegt bei uns, nach Kundenwunsch und Auftrag schneiden wir die passend zu, fassen die ein und verschicken die an die richtigen Orte. Also wir machen auch ganz, ganz viel, machen wir eigentlich sozusagen im No-Name-Auftrag. Da weiß man dann halt nicht, dass es von uns kommt. Aber es ist halt ja eigentlich ganz normal. Viele arbeiten ja so. Oder jetzt Kö 59 in Düsseldorf zum Beispiel, die Teppiche. Da hatten wir das. Da steht der Blumenkübel in der Mitte und der Teppich liegt quasi drumherum. Da muss man halt ein bisschen friemeln und gucken, wie kann man das gewährleisten, weil das muss ja auch im inneren Kreis gekettelt werden. Und da haben wir uns drauf spezialisiert. Und im Großhandel, also wenn wir jetzt an den Privatkunden gehen und der Handwerker langsam, ist der auch mal zwischendurch im Internet, da versuchen wir halt den Fokus komplett auf das zu legen, was wir sind. Ja, wir bieten die Beratung an, wir bieten die Zuverlässigkeit an, also dieses ganze Menschliche, ne, da versuchen wir wirklich aufs komplette Gegenteil zu gehen. Jeder bekommt bei uns Kaffee, es gibt Haribo-Süßigkeiten, es gibt Wasser, es gibt jeden Freitag Würstchen und Brötchen.
Ich muss euch besuchen,
ja, kommt. Aber an Weihnachten am besten. Im November und Dezember gibt's jeden Mittwoch Waffeln. Aber da versuchen wir halt wirklich auf diesen Gegenstrom, alles, was das Internet nicht bieten kann, diese Anonymität, die im Internet herrscht, komplett rauszunehmen und halt wirklich bei uns einfach wie so ein Freundetreff auf geschäftliche Art und Weise
natürlich schon klar zu machen.
Feierabendbier, der Kühlschrank ist immer voll. Da versuchen wir wirklich genau das Gegenteil zu bieten und diese Menschlichkeit, dass die nicht verloren geht und die da in den Fokus zu stellen.
Naja, weil ich sag jetzt mal so, wenn du dir jetzt ein Haus baust und du suchst dann irgendwie Böden, das machst du ja jetzt auch nicht jeden Tag. Also da ist ja dann so eine Beratung, bevor ich da was bestelle und es ist dann zu wenig oder zu viel oder
das schon.
Passt überhaupt nicht.
Ja, also wenn man das selber macht, dann spricht da jetzt so nichts. Also jeder bestellt ja auch ein bisschen im Internet. Ich bestelle ja auch manche Sachen im Internet. Aber vom Grundgedanken persönlich finde ich es einfach so, gerade auch bei einem Holz, es ist ein Naturprodukt. Jedes Brett sieht anders aus. Man bekommt irgendwie so ein DIN A4-Muster. Ich könnte davon jetzt keine 200 Quadratmeter bestellen. Wir geben dem Kunden das Muster mit nach Hause. Wir haben im Showroom hunderte von verschiedenen Möglichkeiten. Wir vermitteln den Handwerker mit. Ja, also wenn man zu uns kommt als Endkunde, vermitteln wir den Handwerker weiter, dass die Leute quasi auch so ein gewisses Vertrauen dahinter setzen. Das ist ja so ein bisschen wie Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn jemand bei uns ist und ich sage, boah, der arbeitet seit 10 Jahren für uns, den empfehle ich dir. Ne? Weil ganz viel beim Handwerk ja auch noch auf Vertrauen basiert. Ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, weil ich meine, im Endeffekt lässt man Leute in seinem Zuhause, ohne dass man da ist, im besten Fall. Und da gehört ein gewisses Vertrauen zu und das über diese Empfehlungen, die wir aussprechen, möchten wir dem Kunden das natürlich auch geben.
Na, es gab ja aber jetzt eine ganze Weile so eine Portale, die wir jetzt hier nicht namentlich nennen wollten. Ich habe da auch so 2 einschlägige Erfahrungen damit gemacht. Na, da konntest du dir irgendwie einen Handwerker suchen und hast deine Postleitzahl eingegeben und dann kam da irgendjemand, weil du gerade sagst Vertrauen. Das ist ja schon mega relevant, weil dann hast du dort zwar jemanden, ob der jetzt bei mir in der Wohnung ist oder nicht, finde ich jetzt noch gar nicht. Also ja, auch. Aber der hat dann was gemacht, wo ich so gedacht habe, nee, das hätte ich jetzt auch alleine machen können und hätte mir jetzt irgendwie die 3,80 Euro sparen können. Also das waren mehr als 3,80 Euro. Ich fand das schon recht gut bezahlt. Dafür, dass ich dann trotzdem wieder eigentlich in den Ladenlokal gegangen bin und gesagt habe, hier Folgendes ist passiert, das sind die Fotos, ich brauche Hilfe.
Also wir haben das bei uns regelmäßig so und ich meine, man sagt ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist ja, wie gesagt, das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch wirklich Leute, die haben ein handwerkliches Talent. Die können Sachen machen, die sagen nebenbei, auch vielleicht, weil es dann nur die Hälfte kostet, ich mache das in meiner freien Zeit, super. Aber im Normalfall ist es sehr, sehr schwierig und ich meine, ich komme natürlich aus der Branche, ich habe andere Erfahrungen gemacht, deswegen würde ich jetzt sagen, ich würde sowas niemals tun. Aber es gibt halt viele Fälle und genau dann stehen wir halt da, dass wir dann sagen können, hier, wir versuchen das Vertrauen wiederzukriegen und unser Bestreben im Normalfall ist ja eigentlich nicht, dass der Kunde wieder, also klar, aber wenn man einmal im Boden belegt hat, dann ist man die nächsten 20, 30 Jahre eigentlich
im besten Falle raus.
Im besten Falle raus. Aber die positive Erfahrung und dieses Wohlfühlempfinden gibt man gerne weiter. Und davon leben wir eigentlich hauptsächlich. Und das ist das, was uns eigentlich, oder wofür wir dastehen, zu sagen, hey, wir freuen uns immer, wenn jemand sagt, ich wurde empfohlen und geh doch mal zu denen, die sind so nett. Das ist das,
worauf es ankommt.
Worauf es ankommt, genau. Und das versuchen wir mit dem Großhandel halt zu verkörpern.
Okay. Man merkt ja beim Reden und auch beim Gestikulieren, das kann jetzt mal keiner sehen, aber ich sehe es, an wie du wirklich für diese Sache brennst. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Ist jetzt schwer zu sagen. Also meine Regelarbeitszeit ist, ich bin eigentlich unsere Öffnungszeiten sind von 7 bis 17 Uhr, aber im Normalfall haben wir halt sozusagen so einen Zwei-Schicht-Betrieb, der sich um diese eine Stunde abwechselt. Ich bin morgens immer da um 7 eigentlich, außer es ist mal irgendwas. Und normal eine Zeit lang, ich bin ja so ehrlich, war ich auch immer die Letzte, die gegangen ist. Das hat sich jetzt im letzten halben Jahr ein bisschen geändert. Diese Sachen, ne, wie es eben hieß, klar, man hat gesehen, du bist präsenter, die erfordern natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich habe, also sonst war ich wirklich zu 100% aktiv im Unternehmen beschäftigt. Das war auch am Anfang der Deal von meiner Mutter und mir. Ich musste jede Abteilung durchmachen. Ich war nicht die Tochter von. Ich habe meine Versandpakete selber gepackt. Das war auch immer mein schlimmster Albtraum, dass jemand sagen könnte, Clara, du lässt andere für dich arbeiten, weil du bist die Tochter von. Also nicht in dem Sinne, dass ich nicht meine eigene, also aber ich lasse es sozusagen, ich nehme mir einen Vorteil daraus. Das fand ich grauenhaft. Und Leute haben immer gesagt, ja, die Clara macht so viel und die tut so viel. Also ich habe eher doppelt so hart gearbeitet. Weil die Vorstellung, dass Leute sagen, boah, die ist faul oder sowas und die sitzt hier nur, weil das ihrer Mutter gehört, fand ich grauenhaft. Das war immer mein schlimmster Albtraum. Jetzt ist es so, dass ich sagen würde, ich richte mich nicht mehr nach diesen festen Kernarbeitszeiten. Also ich bin eigentlich immer noch morgens um 7 da, weil meine ganzen Kunden sind morgens um 7 da und ich liebe den Austausch mit denen. Ich mache aber auch viel jetzt mal, sowas wie jetzt, theoretisch ist das ja während meiner Arbeitszeit, und setze mich dann abends oft nochmal hin. Also ich finde das ganz schwer zu sagen. Jetzt zum Beispiel waren wir im Skiurlaub sozusagen, das war eigentlich eine Reise mit unseren Kunden, das bezeichne ich als Urlaub. Also das waren halt 15 Kunden von uns mit ihren Frauen oder Kindern, das ist dann so eine große Gruppe. Das machen wir nächstes Jahr seit 20 Jahren, wo wir alle zusammen in Skiurlaub fahren. Und ich sage dazu Urlaub, das wird vielleicht auch andere Leute, wenn es Geschäftsreise nennen. Ne? Deswegen, also von meinem Kopf her arbeite ich eigentlich die ganze Zeit.
Du ahnst ja bestimmt, worauf ich damit hinaus will. Jeder, der dich so ein bisschen verfolgt hat letztes Jahr, als du dann sozusagen aus der Versenkung...
Ja, genau. Auf einmal war sie da.
Auf einmal war sie da, genau. Du sagst ja sehr offen, du bist kein Fan der Vier-Tage-Woche.
Nee.
Warum nicht?
Weil ich finde, also... Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Also ich finde, A, gibt es ein Geben und ein Nehmen. Und diese Einstellung im Moment, ich möchte nach Bali reisen und ich möchte das alles machen. Ich möchte also das Leben leben. Ich möchte am Wochenende einen Wein trinken gehen. Mir soll es finanziell gut gehen. Aber eigentlich nur, damit ich in den Urlaub fahren kann. Und ich bin überhaupt nicht gewollt, was dafür zu tun. Die, weiß ich nicht, ich kann die einfach nicht nachvollziehen. Ich verstehe sie nicht. Sie ist komplett gegen mein Naturell. Und weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass die meisten Leute den falschen Job haben. Also ich
das
bin,
das, was du vorhin schon mal
genau, ich bin wirklich davon überzeugt, dass im Generellen, wenn man einen Job hat, an dem man Spaß hat, der einem Freude bringt, und das heißt jetzt nicht, dass man mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten muss, ja, aber dass man dann nicht morgens denkt, klar ist man mal müde um 7, aber ich würde lieber im Bett bleiben, da muss ich jetzt schon wieder hin. Ne? Also ich glaube, dass das ist auch ein Problem im Ausbildungssystem, im Schulsystem, da kommt das her. Man lernt ja in der Schule nichts über Jobs. Ne? Also wir lernen ja nicht mal, wie man seine Steuern macht oder einen Handyvertrag abschließt. Aber die meisten Leute gehen nach der Schule irgendwo hin, richten sich vielleicht nach irgendjemandem und haben nie gelernt, auf ihre Stärken zu achten. Ne? Also wie ich eben gesagt habe, jemand, der im Verkauf sitzt, also die Außendienstler, die wir bei uns haben, die stellen ja die Uhr nicht. Also mittlerweile müssen sie es ja, weil man muss ja jetzt stempeln. Aber also im Normalfall, die leben ja eigentlich wie Selbstständige. Und das, glaube ich, ist schon ein enorm großer Faktor. Und dann kommt es auch noch auf die wirtschaftliche Lage an. Ich meine, ich glaube eher, wir brauchen ein bisschen Anpackmentalität im Moment. Wir sollten wieder so ein bisschen so, dass dieser, ich sage immer, ich verstehe nicht, warum die Unternehmer sich noch nicht auf die Straße geklebt haben. Also diese paar Klimakleber, die es da gab, ja, die haben hier ganz Deutschland, die waren in jeder Presse, die waren überall drin. Aber der Großteil Deutschlands, diese Mittelklasse, die Lust hat zu arbeiten, die was für ihr Land tun will, die sich daran erfreuen, in einem wirtschaftlich starken Land zu leben. Ich frage mich manchmal, wo die alle hin sind, weil in meinem Freundeskreis, zumindest in meinem Umfeld, sind die alle da. Und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann denke ich mir mal, ich glaube, dieses Social Media zum Beispiel, das hat auch viel dazu beigetragen, dass Leute meinen, es wäre ganz normal, Homeoffice auf Bali zu machen. Das ist halt nicht normal. Und ich komme jetzt zum konkreteren Punkt.
Ja, mach ruhig.
Das ist für mich halt so ein bisschen, warum ich sage, ich bin dagegen, weil Ich bin, was ich ja auch gesagt hatte, ich bin dagegen, 4 Tage zu arbeiten und 5 Tage bezahlt zu bekommen. Weil das widerspricht einfach dem ganzen Prinzip. Also wir haben in Deutschland schon alles. Wir haben Sozialleistungen, wir haben ein Auffangbecken für jeden in diesem Land eigentlich. Ja? Und das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und wenn weniger Leute einzahlen oder quasi dadurch der Stundenlohn sich ja erhöht und die Leute aber ja an dem einen Tag auch Geld ausgeben, was machen sie denn dann? Also du gibst ja eigentlich effektiv mehr Geld aus, weil die 9 Stunden, die du im Büro sitzt, normalerweise gibt man in denen kein Geld aus. Aber man sitzt normalerweise keine 9 Stunden zu Hause auf der Couch. Also ich verstehe diesen ganzen Zyklus dahinter halt nicht. Und diese Einstellung zum Arbeiten, dass Leute keinen Bock haben zu arbeiten, das verstehe ich nicht.
Wie viele Stellengesuche hast du gerade draußen?
3 offiziell, glaube ich. Wir freuen uns aber immer über jede Bewerbung. Aber ja, wir suchen, also eigentlich suchen wir mehr Leute, da wir so ein starkes Altersproblem haben, gerade in der Manufaktur. Also das haben wir schwer, neue Leute zu finden. Aber offiziell suchen wir gerade 3 Leute.
Okay, und wenn du dann jetzt so Menschen in deinem Alter gegenüber sitzt und sagst, nee, 4 Tage Woche ist mit mir hier nicht zu machen, wie reagieren die dann?
Im Normalfall gut. Man muss natürlich sagen, der Branche wird das jetzt nicht so nachgesagt. Ne? Das hat, glaube ich, damit was zu tun. Ich weiß nicht, ob sich jemand unbedingt bewerben würde, der das möchte. Aber da ist das auch wieder. Jemand, der das möchte, bitte. Aber der braucht sich nicht bei mir bewerben. Ne? Also ich meine das nicht böse, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube, es gibt für jeden den richtigen Job. Ja, aber auch bei der Work-Life-Balance. Es gibt Jobs, da ist 4 Tage Woche machbar. Brauchen wir nicht drüber reden. Den Leuten geht's gut. Alles super. Bei uns ist es nicht machbar. Wir haben Laufkundschaft, die Kunden stehen manchmal 6:45 vor der Tür, wenn wir erst 7 aufmachen. Die möchten am Wochenende, ich fahre oft genug am Wochenende zur Firma, gebe Ware raus, die melden sich, die sind samstags auf der Baustelle, die schicken dir bei WhatsApp kurz ein Foto, weil die das einfach aus dem Kopf kriegen müssen. Und das ist einfach nicht die Mentalität, die wir bei uns im Unternehmen gebrauchen können. Wie gesagt, es gibt definitiv andere Unternehmen, wo das möglich ist. Deswegen würde ich es einfach so böse sozusagen sagen, der braucht sich nicht bei mir bewerben, einfach weil die Stelle wird einfach, der wird niemals glücklich werden. Also
und du wirst auch nicht glücklich,
genau,
mit ihm.
Ja? Ja.
Wie viel Prozent deines Teams haben einen migrantischen Hintergrund?
2/3 ungefähr. Also sie sind auf jeden Fall die Mehrheit.
Deshalb habe ich, das war nämlich die Einstiegsfrage, Work-Life-Balance, merkt man jetzt schon, haben wir jetzt gerade abgearbeitet und Migration haben wir vorhin auch angeschnitten. 2/3 ist aber schon ganz schön viel, oder?
Ja, aber wir sind eigentlich stolz drauf, weil auch in unserer Kundschaft hat sich natürlich viel verändert, also in Bezug auf den Handwerker, ja. Also die werden ja auch immer multikultureller, nennen wir es mal so. Und das ist eigentlich ein Plus für uns, dass die sich in ihrer, die können bei uns in ihrer Muttersprache bedient werden. Ja, die, ich glaube, wir haben 11 verschiedene Sprachen. Und ich persönlich, ich verstehe die Debatte ja nicht so, aber vielleicht haben wir auch Glück. Bei uns haben die alle Bock zu arbeiten. Also ich habe heute als Vorbereitung, ja, habe ich mit einem Mitarbeiter gesprochen. Ja, der saß bei mir im Büro, ein Grieche, und habe zu ihm und die Arbeitsmoral der Griechen ist ja normalerweise ein bisschen schwierig. Ne? Er macht selber Witze drüber, deswegen kann ich das so sagen. Und habe mit ihm dann darüber gesprochen. Und dann hat er zu mir gesagt, verstehe ich nicht, Clara. Ich so, ja, wie siehst du die Migration hier in Deutschland so, ne? Ich bin gleich in einem Podcast und ich möchte ja nichts Falsches erzählen, weil ich kann das ja nicht nachempfinden. Ja, aber ich verstehe das nicht, Clara, was du da meinst. Und ich so, ja, nochmal gesagt, ne? Und der so, ja, aber ist doch ganz einfach. Der arbeitet, darf bleiben. Der nicht arbeitet, muss gehen. Also für die ist das eine ganz einfache Diskussion, nicht das, was wir daraus machen. Und deswegen, wir sind eher stolz drauf. Wir haben wirklich die besten Mitarbeiter, sind das, was, also das, was für uns wichtig ist, ist, was die Mitarbeiter können, nicht woher die kommen.
In welcher Sprache sprecht ihr dann?
Deutsch meistens. Oder mit Google Übersetzer. Oder wir haben halt die eine russische Mitarbeiterin, die so gut Deutsch spricht, dass sie dem russischen Mitarbeiter, der nicht so gut Deutsch spricht, das dann alles übersetzt. Es geht immer auch ein bisschen chaotisch bei uns zu. Das gebe ich gerne zu. Aber wir versuchen uns da durchzuangeln. Der eine Mitarbeiter, der hat muss man ja auch sagen, dann dank der Digitalisierung, auch bei jedem Seminar, was wir haben, die sind immer alle dabei und die haben dann ihre Handys da liegen und mittlerweile kann man mit Google auch schon Stimmen aufzeichnen und er übersetzt das dann in Echtzeit und dann redet er mit. Ich meine, der duzt mich in echt und per Nachricht siezt er mich immer, weil Google Translator halt übersiezt.
Der Google Translator sozusagen,
ja,
freundlicher.
Genau, aber das funktioniert super bei uns. Auch untereinander verstehen die sich alle klasse und ich muss sagen, wir sind... Das sind die, die samstags kommen, die sind sich für nichts zu schade, die bringen sich ein. Also dieser der griechische Mitarbeiter, den wir haben, der ist mit einer der kreativsten. Andauernd kriegt man SMS von ihm, wie wir doch Sachen, allein durch die Sprachbarriere halt per WhatsApp, was wir denn ändern könnten. Und er hätte sich überlegt für die Stimmung und Verbesserungen und was man denn alles noch machen könnte. Und der ist super kreativ und bringt sich enorm ins Unternehmen ein. Also
das ist ja dann schon so ein bisschen fast familiär, ne? Also als wäre es auch sein Unternehmen sozusagen.
Total, also seine Mutter ist 90 geworden und meine Mutter hat ihm versprochen, wenn seine Mutter 90 wird und das noch erlebt, dann kommt sie nach Thessaloniki nach Griechenland geflogen. Letztes Jahr im September war meine Mutter mit meinem Vater auf dem 90. Geburtstag der Mutter von unseres Mitarbeitern in Griechenland.
Nein, wirklich?
Ja, wirklich. Also bei uns ist
alles möglich, würde ich sagen, oder bei euch?
Auf jeden Fall. Also in ein gesprochenes Wort ist bei uns auch auf jeden Fall 100% wird das umgesetzt. Also
okay. Du hast jetzt gerade so ein bisschen technologische Neuerungen angesprochen. Ja. Das ist ja jetzt auch ein sehr spezielles Geschäft, was ihr habt. Wir hatten es ja vorhin schon mal, ne? Man kann auch viel online bestellen. Wie hältst du dich denn so auf dem neuesten Stand? Also sind das dann die Mitarbeiter, die dann gucken und dir Impulse bringen? Fährst du so auf Messen? Wie machst du das?
Ja, also auf Messen, die sind gerade bei uns in der Branche, es gibt nicht so viele, aber sind doch schon noch sehr präsent. Natürlich fahren wir dahin. Ich bin jetzt leider nicht so dieses Instagram-Mäuschen. Also mir fällt es schwer, sich in der Hinsicht manchmal zu digitalisieren, weil ich selber... Also so ein Reel schneiden, das kann ich einfach nicht. Aber natürlich muss man trotzdem mit der Zeit gehen und wir versuchen immer oder ich versuche mich auch immer wieder dann zu informieren. Ich guck, was passiert mit anderen. Ich liebe ja auch den Austausch mit Menschen. Ich habe schon heute erzählt, ich war ja jetzt am Wochenende mit ein paar Freundinnen in Budapest. Und ich weiß ja nicht, was ihr denkt, was am Mädelswochenende gemacht wird. Also wir haben beim Frühstück ungelogen 2 Stunden über Mitarbeitermanagement diskutiert. Sind Angestellte bei gewesen, Selbstständige und wir haben darüber gesprochen, wie man irgendwie mit seinen Mitarbeitern umgeht und Feedbackkulturen. Das ist unser Mädelstrip gewesen. Das meine ich damit, wenn man seinen Job liebt, ne? Dann stört einen das nicht, dann bereichert einen das. Und so versuchen wir natürlich immer auch mit der Zeit zu gehen und uns zu informieren. Und ich glaube, man darf die Augen halt nicht davor schließen. Ich habe ja eben gesagt, wir möchten das Menschliche beihaben. Und man muss einfach auch diese ganze Digitalisierung und auch KI zum Beispiel als Unterstützung nutzen. Also wir versuchen halt online uns präsenter darzustellen. Wir machen jetzt einen B2B-Shop, dass der Kunde immer dauerhaft unsere Lagerbestände sehen kann, dass er halt am Wochenende, wo der Handwerker ja arbeitet, weil er unter der Woche auf der Baustelle ist, auf Preise und Rechnungen und sowas zugreifen kann. Wir versuchen, ein Formular jetzt bei uns zu integrieren, wo wir halt mit dem Endkunden quasi direkt in Kommunikation gehen können, um Angebotserstellungen zu erleichtern und arbeiten bei uns mit Fernsehen und Raumplanen. Also so versuchen wir natürlich immer irgendwie mit der Zeit zu gehen, Firmen-WhatsApp. Aber der Handwerker, es gibt einen einzigen Handwerker, der das nutzt. Also es ist auch ein bisschen schwierig. Ja. Schreiben immer noch alle in ihre Büchlein. Aber das ist so ein bisschen das, wo wir versuchen, natürlich auch in der Digitalisierung Sachen umzusetzen.
Mhm. So, zum Schluss, liebe Clara, was wünschst du dir, wo soll das Unternehmen in 10 Jahren stehen und wo stehst du?
Hoffentlich noch hier. Man weiß ja nie so genau, was mit der Wirtschaft in Deutschland passiert. Nein, also ich würde es da wieder ein bisschen differenziert sehen. Also in der Manufaktur, wo wir ja was produzieren, würde ich mir wirklich wünschen, dass der Name eine Marke ist. Also ich würde mir das, was wir jetzt sagen, wir sozusagen im No-Name machen, dass Leute sagen, nee. Also da sagen wir, das wurde bei Hundenberg gemacht. Ne? So, also der Teppich kommt von Hundenberg, weil... das für Qualität steht, für Lösungsorientierung, Projekte, ne, das, was wir da kreieren jeden Tag, auch diese Wertschätzung erlebt. Das würde ich mir wünschen, dass der Teppich bei Hundenberg quasi einen Namen hat. Und im Großhandel Das ist für mich selber gerade ein bisschen schwierig auch, weil, wie gesagt, das entwickelt sich ja alles immer ein bisschen weiter, auch mit dem Handel. Aber da ist halt im Moment in 10 Jahren, wenn mein Ziel, dass wir wirklich es geschafft haben, mit der Zeit zu gehen, dass wir es geschafft haben, den Umsprung in die Digitalisierung zu schaffen, dass ich auch immer noch da bin.
Warum nicht?
Aber, ja, also ich habe schon immer mit Düsseldorf geliebt. Ich glaube, ich wollte auch in die Firma, weil ich wollte niemals aus der Stadt weg und das hat mir das gesichert. Aber nein, also ne, auch aus unternehmerischer Sicht, dass natürlich Deutschland immer noch, sagen wir mal, das Bett bietet, um hier ein Unternehmen zu führen, dass wir uns wieder zurückentwickeln zu einer Wirtschaftsmacht, dass das Handwerk wirklich wieder an Qualität gewinnt, dass die Ausbildung sich da weiter, also wir haben sonst keine Nachfolge und dann kann unser Unternehmen so gut sein, wie es möchte. Wenn du keine Kunden mehr hast oder keine Mitarbeiter, ist natürlich schwierig. Und das wäre so da mein Wunsch, dass da wirklich auch politisch jetzt da was passiert, dass die Ausbildung im Handwerk wieder mehr Power gewinnt, dass Leute wieder stolz drauf sind, dass sie ihre Kinder gerne nicht zur Uni, sondern in die Ausbildung schicken. Und das wäre eigentlich mein Wunsch in 10 Jahren, dass wir mal, die letzten 2 Jahre sah es ein bisschen schwierig aus mit Auszubildenden, aber dass wir irgendwie mal wieder 3, 4 Auszubildende im Unternehmen haben und wirklich merken, dass da wieder ein Wandel stattgefunden hat.
Ein wunderbares Plädoyer. Besser kann so ein Podcast eigentlich nicht ändern, weil sehr viel positive Energie. Liebe Clara, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich bin mir ganz sicher, an dir komme ich auch weiterhin nicht vorbei.
Dankeschön.
Und es gibt dann bestimmt noch mal einen Podcast,
ja,
oder?
Ja, gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Vielen Dank und bis bald.
Dankeschön.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.